Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Wenn ihr oder ich, Hans-Jürgen Bartsch, die Suchmaschine Google aufrufen, dann sehen wir meistens bunte Buchstaben, die irgendwie an Lego erinnern. Und wenn wir die bunten Buchstaben hin und wieder nicht sehen, dann tauchen dort Weihnachts- oder Ostermotive auf oder Zeichnungen von verstorbenen Nobelpreisträgern. Google spielt immer.
Google hat sich einen strukturimmanenten Vorteil gesichert. Die Nachfrage nach Informationen kennt keine Grenzen. Das idealtypische Büro im Googleplex kommt als großes Kinderzimmer daher. Spielen fördert die Kreativität und dadurch Innovation. Die Behausung des Servers war aus Lego-Bausteinen zusammengesetzt. Das Bausteinprinzip gilt als Grundschema aller problemlösenden Verfahren.
Die Professorin Cherise von Xylander ist eine US-amerikanische Kognitionsforscherin an der Brandenburgisch-Technischen Universität Cottbus-Senftenberg. Sie berichtet uns jetzt davon, dass Google von Anfang an, wie gerade gehört, ein großes Kinderzimmer ist, in dem die Spielzeuge die Werkzeuge sind. Und wer in die Google-Zentralen kommt, findet diese Legoland-Grundidee auch dort. Die meist jungen männlichen Mitarbeiter dürfen in den Räumlichkeiten im wahrsten Sinne des Wortes viel spielen. Der spielerische Gedanke ist einer, aber ein entscheidender Grund für den Erfolg dieses gigantischen Unternehmens. Google und der Spieltrieb heißt der Vortrag, den Cherise von Xylander dazu am 31. Januar 2018 an der BTU Cottbus-Senftenberg gehalten hat.
Wer meint, der Begriff Google-Exegese sei etwas hochgegriffen, sei auf das Buch von Scott Galloway verwiesen. The Four ist ein New York Times Bestseller, das Google als einzigen unter den vier digitalen Großanbietern, Apple, Facebook, Amazon sind die anderen, den Status einer neuen Gottheit anerkennt. Wir richten alle Fragen an dieses allwissende Orakel, offenbaren unsere Hoffnungen der Suchgeschichte und sind mit unseren intimsten Geheimnissen im Beichtstuhl eines allsehenden Algorithmus. Ich bitte Sie im Folgenden darauf zu achten, wie die scheinbar disparaten Themenkomplexe von Technik, Wissenschaft und Philosophie in diesem Fall eine Einheit bilden und getrennt voneinander keine umfassende Darstellung der Zusammenhänge zulassen. Es wurde schon mehrmals gemutmaßt, dass es sich bei unserem Fachgebiet wohl um eine Geisteswissenschaft handelt. Und ich bin über diese Einordnung immer wieder verblüfft. Wie Sie wohl wissen, gibt es die deutsche Trennung von Naturwissenschaft und Geisteswissenschaft im Englischen so nicht. Ich habe an der Stanford-Universität studiert, bekanntlich eine technische Universität. Dort habe ich den Bachelor of Science in künstlicher Intelligenzforschung gemacht. Steve Jobs hielt sich damals in dem Campus Coffee Shop auf. Es mischte sich jung und alt, Studienanfänger und Professoren. Die Philosophie wurde als integraler Bestandteil unserer ingenieurswissenschaftlichen Ausbildung behandelt. Einer meiner Studienfreunde ist Barney Pell, Urheber der anderen Suchmaschine, die sich noch nicht durchsetzen konnte, Bing. Wir haben beide bei Terry Winograd, dem Computerethikkurs, besuchen müssen, ein Pflichtmodul unseres Studiengangs. Winograd wäre heute der Doktorvater von Larry Page, dem Urheber der Google-Suchmaschine. Wenn er letzterem nicht geraten hätte, den Algorithmus, den Page theoretisch erforschen wollte, doch eher gleich in die Praxis umzusetzen. Das Promotionsvorhaben über die Tiefenlogik der Internetarchitektur und einem Selektionsmechanismus, das ursprünglich Backrub hieß, mutierte zu der urheberrechtlich geschützten Suchfunktion PageRank, was das Alleinstellungsmerkmal von Google ist, weil es das Internet auf bestimmte Verbindungen basiert und diese von PageRank verwertet werden, um Relevanzgrade der möglichen Antworten zu errechnen. Und weil das in die Informationsarchitektur eingebaut ist und darauf beruht, wird keine andere Firma Google diesen Rang, den sie als erste besetzt hat, so schnell streitig machen können. Google hat sich einen strukturimmanenten Vorteil gesichert. Der Studiengang, den Barney und ich besuchten, heißt Symbolic Systems. Er erfreut sich bis heute eines großen Zulaufs. Die Studierenden lernen, menschliche und künstliche Intelligenz als Enden eines Kontinuums zu verstehen. Das Bausteinprinzip, Modularity, gilt als Grundschema aller problemlösenden Verfahren. Es herrscht Gruppenzwang, insofern Problemstellungen stets in Teamarbeit zu bewältigen sind. Es wäre unüblich in dieser Scientific Community, soziale, technische und natürliche Informationsträger als abgetrennte Domänen zu betrachten. Nach dieser akademischen Sozialisierung ist ein materialistischer Zug aus meinen Anschauungsweisen nicht mehr wegzudenken. Geisteswissenschaft impliziert den Wirklichkeitsgehalt von etwas, das sich als Geist ausnimmt. Und da ich nicht wirklich weiß, was das sein könnte, wage ich nicht, das als mein eigenes Fachgebiet zu behaupten. Bevor es sachlich wird, möchte ich noch eine persönliche Erfahrung schildern, die zentrale Zusammenhänge, um die es hier gehen soll, vorwegnimmt. Ich durchlief das Studium in den 80er Jahren. Damals wurde an uns ein Pilotprojekt ausprobiert. Wir sollten die Prädikatenlogik erster Stufe nicht wie gewohnt in einem Seminar mit einem Dozenten lernen, sondern in einem neu eingerichteten Self-Learning-Labor, das über Computer den Unterricht absolvierte. Die Veranstaltung fand nicht in den schönen Räumen des zentralen Hauptgebäudes statt, dem Quadrangle, sondern in einem temporären Funktionsbau an der Peripherie des Campus, das für die Computer eingerichtet worden war. Die Geräte waren damals noch sehr selten und teuer. Sie wurden in einem eigens dafür eingerichteten Raum aufbewahrt. Er war stark unterkühlt, weil die Geräte viel Hitze produzierten und bei kühlen Temperaturen zuverlässiger liefen. Die Fenster waren alle mit geschlossenen Jalousien behangen. Ob das dem Sonnenschutz oder der Raubsicherung diente, kann ich nicht mehr sagen. Ich erinnere mich aber, dass es unangenehm war, nach einer längeren Fahrradfahrt in der prallen Sonne durchschwitzt in diesen unterkühlten Raum zu treten. Wir waren immer mit Pullis und Jacken gewappnet, um die Übungseinheiten dort absolvieren zu können, ohne zu frieren. Elektrostatisches Summen mischte sich mit dem Geräusch tippender Finger. Die Termine am Computer musste man im Voraus buchen. Ein Tutor war vor Ort. Er hatte rotblonde Haare und grüßte manchmal aus dem gläsernen Büro, in dem er von uns abgetrennt sitzen durfte. Er wurde uns eingangs vorgestellt, doch mit der Ansage, dass wir uns mit fachlichen Fragen möglichst nicht an ihn wenden sollten. Das Lernprogramm sei selbsterklärend und wir könnten jede Lektion so oft wir wollten wiederholen. Die Präsenz eines Tutors, der da ist, um nicht gebraucht zu werden, hat mich schon damals sehr beschäftigt. Soll er doch gleich den Unterricht übernehmen, wenn er schon uns an diesem Experiment begleitet. Ich erzähle diese Geschichte, weil sie einen unverhofften und dabei doch bezeichnenden Verlauf nahm. Plötzlich war das Computerdidaktiklabor eines Tages geschlossen. Wie sich herausstellte, hatte der Tutor Suizid begangen. Es dauerte einige Tage, bis Ersatz gefunden werden konnte. Und die Lektüre am Bildschirm konnte dann ungestört weitergehen. Ich erhielt mit den meisten meiner Kommilitonen am Ende dieses Programms die Bestnote. Mit den Wiederholungen war Leistung eine Frage der Ausdauer geworden. Das Experiment wurde als großen pädagogischen Erfolg gefeiert. Die autodidaktische Lehreinheit konnte an viele Universitäten landesweit vertrieben werden und mag dort bis heute eingerichtet sein. Zugleich hatte dieser Triumph etwas Trauriges. Er war nur unter Ausblendung anderer Tatsachen möglich. Der verstorbene Tutor wirkte auf mich wie ein Gegenargument, ein Protest. Ich frage mich, was er in dem lehrerlosen Lernen, das er observierte, gesehen hatte und nicht verantworten konnte. Was er erkannt hatte und nicht wahrhaben wollte. Die Prädikatenlogik erster Stufe, zweihändig am Bildschirm sich anzueignen, zollte ihre Tribute. Wir, die Versuchsstudis, mussten den entfremdeten Rahmenbedingungen der Rätetechniken uns anpassen. Ich erinnere mich an die Haptik, an das Unbehagen, an den tragischen Verlauf des Geschehens. Hingegen sind die Inhalte, die dort über das Bildschirm vermittelt wurden, alle verblasst. Ist das pädagogische Konzept aufgegangen? Und wenn ja, zu welchem Preis? Wir beginnen mit einer kinetischen Aluminiumskulptur aus dem Jahr 1957. Es handelt sich um die sogenannte Solar Do-Nothing Machine, auf Deutsch solare Leerlaufmaschine. Sie wurde von dem Designerpaar Charles und Ray Eames für den nordamerikanischen Aluminiumkonzern Alcoa eingerichtet. Treu der gestalterischen Devise, dass jedem Spiel ein tiefer liegender Ernst innewohnt, demonstrierte diese Installation die kommerzielle Nutzbarmachung von Solarenergie. Und wofür? Pure Unterhaltung. Der elektrische Strom, der hier gewonnen wird, setzt eine psychedelisch anmutende Apparatur in Gang, die aus einem bemalten Aluminiumgestell besteht. Die Ästhetik, die hier vorgestellt wird, aus der Zeit bekannt, psychedelisch, ist ein Kompositum aus Psyche, Seele und Delos offenbaren. Das Wort wurde 1956 geprägt und kam etwa zeitgleich mit der Eames-Installation, welches besagte Ästhetik aufgreift, in Umlauf. Der Konsum von bewusstseinsverändernden Substanzen und das Erlernen entsprechender spiritueller Praktiken, zum Beispiel Meditation, war gerade sehr in Mode gekommen. Rund um die Hippie-Bewegung wurde mit alternativen Lebensentwürfen experimentiert. Drei kulturelle Momente dieses Aufbruchs: die emanzipatorische Bürgerrechtsbewegung, der Glaube an technische Selbststeuerung und eine romantische Naturbesinnung formten sich zu einer eigenwilligen Überzeugung, die seit den 90er Jahren ihre volle Wirkung entfaltet. Die britischen Sozialwissenschaftler Richard Barbrook und Andy Cameron sprechen in diesem Zusammenhang von der Californian Ideology. Diesem Aufsatz ist ein eigener Wikipedia-Eintrag gewidmet. Kalifornische Ideologie bezeichnet einen, Zitat, heterogene Orthodoxie für das Informationszeitalter, welches klammheimlich den freischwebenden Geist der Hippies mit dem unternehmerischen Antrieb der Yuppies verbindet. Diese Verschmelzung der Gegensätze ist, laut Barbrook und Cameron, Zitat, durch einen tiefreichenden Glauben an das emanzipatorische Potenzial der neuen Informationstechnologien bewirkt worden. In der digitalen Utopie, schreiben sie, ist das Heilsversprechen, dass jeder gut drauf sein wird und jeder reich sein kann. Ausgespart aus dieser Anamnese der eingemachten Weltsicht ist der Einfluss der Erfolgsautorin Ayn Rand. Diese Befürworterin eines ungezügelten Kapitalismus zählt in den Vereinigten Staaten zu den einflussreichsten politischen Autoren des 20. Jahrhunderts. Alan Greenspan, langjähriger Präsident der amerikanischen Notenbank, war ein glühender Anhänger ihrer Denkweise. Und gerade in den Hochburgen der unternehmerischen Computerindustrie wird die erzliberale Gesinnung ihrer Romanhelden mit leidenschaftlicher Hingabe verinnerlicht. Kinder gehen auf Waldorfschulen, dürfen keine elektronischen Spielzeuge nutzen und werden trotzdem nach dem Protagonisten ihrer Erzählung benannt. Nach Auflagezahl kommen Rands Schriften an zweiter Stelle nach der Bibel. Der Lektüre wird von Lesern eine ganz besondere Wirkmacht und lebensbestimmende Wirkung attestiert. Die Eames wirkten aus Pacific Palisades in Kalifornien und ihre scheinbar verspielte Installation schürte den ideologischen Komplex, den die Verbreitung der Rechentechnik später beschleunigte. Das Sonnenlicht, eine unerschöpfliche natürliche Ressource, anders als es einem im deutschen Winter vorkommen kann, im ewigen Sommer der amerikanischen Westküste ist es schier unendlich, wird eingespannt, um die Idee der mühelosen Produktivkraft und damit einhergehend die immerwährende Sehnsucht nach einem unbeschwerten Für-sich-Sein, einem Leben ohne Arbeit und Mühsal zu verkörpern. Diese kostenfreie, motorisierte Spielerei betont die Sonnenseiten des industriellen Fortschritts. Etwaige Schatten werden buchstäblich ausgeblendet. Der Vorgang erinnert an die elegischen Beschreibungen der Kinderarbeit in den frühen Fabriken der industriellen Revolution in England. Andrew Urey, den Marx im Kapital aufgreift, beschreibt in seiner Philosophy of Manufacture von 1835 die Fabrikarbeit als einen wahren Segen für die Kinder, die dort arbeiten dürfen. Gerade im spielerischen Elan, mit dem es die Arbeiter erlöst, der Beweis ist gerade die Kinder, die dort gedeihen und ihre Freizeit verbringen, zeigt sich die intrinsische Tugendhaftigkeit der Technik, zeigt eine fast menschenleere Maschinerie, die so rational geordnet und fast ohne Wartung ihre Dienste zum Wohl der konsumierenden Bürger verrichtet. Eine frühe, am Anfang des viktorianischen Zeitalters stehende Do nothing, be happy, don't worry, Maschine der britischen Kolonialmacht. Google und der Spieltrieb. Ich werde Ihnen heute zwei Auslegungen dieser Ankündigung vorstellen. Beide können nur in Stichpunkten skizziert werden. Im ersten Abschnitt stört die Verkürzung weniger. Das Thema wird, wie gewöhnlich, aus dem Innovationsstandort Silicon Valley abgeleitet. Einiges dürfte Ihnen bekannt vorkommen. Die Beispiele reihen sich in das herrschende Meinungsbild über die Ursprünge der digitalen Revolution ein und sind dadurch leicht nachvollziehbar. Die zweite Auslegung geht einen anderen Weg. Sie holt sehr viel weiter aus und rekurriert auf anthropologische Zusammenhänge, die in großen Teilen verschüttet sind. Hier stellt die Kürze der Zeit ein Hindernis dar. Um der Sache gerecht zu werden, müsste eine Figurgrundumkehrung vollzogen werden, die die Entwicklungsgeschichte des Subjekts in ein neues Bild einordnet. Die Verschiebung, die wir unternehmen müssten, ginge vom Einzelnen zum Allgemeinen, von der Partikularität zur Universalität, vom Individuum zu einem Verstandesganzen. Die kritische Beweislast, die nötig wäre, um diesen Umschlag zu vollziehen, kann einer schematischen Zusammenfassung nicht erbracht werden. Trotzdem möchte ich Ihnen die Konturen einer alternativen Herleitung unseres digitalen Handels vorstellen und damit die Debatte um die weitere Gestaltung des Rechnerwesens um ein paar Möglichkeiten erweitern. Die gegenwärtige Konjunktur in allen Sachen Kognition, neuro, smart, vernetzt, wird aus der letzten großen kognitiven Wende hergeleitet, nämlich der Aufklärung. Die methodische Dialektik, ein rhetorisches Mittel aus der Antike, das von Kant neu gedacht und in den Wissensdiskurs eingeführt wurde, zeigt sich als zentrales Problem der Gegenwart. Sie hat sich ganz plötzlich und unerwartet in Form des Interface, der Schnittfläche von Mensch und Maschine, als die drückende Marktlücke der Gegenwart erneut in den Vordergrund des Geschehens gerückt. Dialektik heißt das Vermitteln von Gegensätzen. Und genau das erweist sich als zunehmend problematisch. Gelungene Kooperation von den Gegensätzen der natürlichen und künstlichen Stakeholder der Handelsware Intelligenz. Ich hoffe, zeigen zu können, dass diese zweite Auslegung von Google und der Spieltrieb trotz der größeren Entfernung zum Hier und Jetzt, unserer globalen, bildschirmgestützten Existenzweise, um mit dem französischen Philosophen Bruno Latour zu sprechen, umso mehr an Aktualität vorzuweisen hat. Das idealtypische Büro im Googleplex kommt als großes Kinderzimmer daher. Hier wird Spielzeug als Arbeitswerkzeug verstanden. Spielen fördert die Kreativität und dadurch Innovation. Das gemeinsame Spielen, Tischtennis, Sport, Frisbee und vieles mehr, wird besonders unterstützt, denn es stärkt den Teamgeist und das Denken in der Gruppe. Der Spielbezug trat schon früh als epistemische Bedingung der Versuchsanordnung, aus der Google sich entwickelt hat, auf. Winograd, der bereits erwähnte beratende Professor, der bis heute Berater bei Google ist, schrieb seine Doktorarbeit über ein Programm, das versuchen sollte, sich in natürlicher Sprache über eine Spielzeugwelt von Bauklötzen zu unterhalten. So sah seine Welt aus. Mit seiner Programmiersprache Schrödelu, die besteht aus Hauptwörtern, Rechtecke, Kegel und Pyramiden, Zeitwörter, bewegen zu, stellen auf, rücken nach rechts und links und Eigenschaftswörter, groß und klein. Anhand dieser vereinfachten Welt und ihrer entsprechenden Sprache sollten die Schwierigkeiten der Programmierung natürlicher Dialoge aufgezeigt werden. Die Divergenz von Sprache und Welt wurde erforscht. Winograd's Studenten wählten einen anderen Fokus. Larry Page und Sergey Brin wollten die Welt des digitalen Wissens und der Internetdienstleistungen navigierbar machen. Das Spielerische bestand nicht im unmittelbaren Weltverhältnis, sondern in der Gebrauchslogik der Verschlagwortung der neu aufkommenden digitalen Ressourcen. Jeden Anbieter individuell über URL ansteuern zu müssen, war aufwendig in dem Suchvorgang und mühsam für den Nutzer. Brin und Page entwickelten zusammen einen Algorithmus, das auf die Techniken der wissenschaftlichen Verweis- und Zitierpraktiken aufbaute. Es war scheinbar neutral, transparent und stochastisch in seinem Selektionsverhalten. Damit sollte eine möglichst sachliche und präzise Antwort auf die eingegebene Suchanfrage erbracht werden. Schon von den Farben und der ästhetischen Haptik ist die Nähe zu dieser vereinfachten Spielwelt von Winograd erkennbar. Diese Suchmaschine lief auf dem Stanford Server. Page und Brin wollten zu diesem Zeitpunkt partout keine Werbesponsoren auf ihrer Suchmaschine dulden. 1998 schrieben sie noch eine Hausarbeit, die gegen dieses Finanzierungsmodell argumentierte. Der Server war in eine Behausung, die Sie erkennen könnten, eingebaut. Das Spielerische der Aufgabenstellung setzte sich zunehmend als programmatisch durch. Die Behausung des Servers war aus Lego-Bausteinen zusammengesetzt. Kurze Zeit später erschien die Google-Suchmaschine in dieser Form für die globale Nutzung. Sie hatte an dieser Stelle schon den ikonischen Charakter gewonnen, den sie bis heute beibehalten hat. Ein Werbeleitsatz besagt, dass man ikonische Logos nicht ändern darf. Interessanterweise wird am Google-Logo aber permanent herumgedoktert. Immer wieder werden kleine, aber sinnlich sehr feine und für die digitale Alltagsgewohnheiten bedeutsame typografische Anpassungen unternommen. Mal ändert sich die Schattierung, dann die Farbtiefe, dann die Linienführung der Buchstaben. Diese Feinregulierung der allgemeinen Stimmungslage der globalen Nutzergemeinde hat Methode. Umso mehr gilt diese augenfällige Abweichung für das Google-Doodle, die unzähligen grafischen Inszenierungen des Firmennamens. Mit geradezu penetranter Aufdringlichkeit wird hier das eiserne Gesetz der Markenerkennung und Kontinuität, die uns ansonsten in der Warenästhetik anfällt, gebrochen. Fast scheint es, als wolle man die Ausnahmeerscheinung der Google-Erfolgsmaschine so noch mehr unterstreichen. Eine Machtdemonstration, welches die Abhängigkeit der Netzbürger zur Schau stellt. Diese Dienstleistung ist so vielen in Fleisch und Blut übergegangen, dass eine Sitzung am Rechner ohne Google kaum Vorstellung ist. Eine permanente, parallel laufende Simultanverfügbarkeit der Wissensbestände reiht sich zu den Grundversorgungen von Strom, Wasser, Gas, Funk- und Kabelverbindung ein. Spielerischer Regelverstoß ist der kategorische Imperativ des Google-Universums. Der viel diskutierte ursprüngliche Leitsatz "Don't be evil, tu nichts Übles" wurde in den Satzungen der neuen Schirmfirma Alphabet abgeändert. Nun heißt die Aufforderung "Tu das Richtige". Ich kann den Computerethiker Winograd in diesen Debatten förmlich mitreden hören. Dass hinter dem Doodle-Comics und Animationen eine hegemoniale Kulturaneignung sondergleichen vorgeführt wird, wird kaum thematisiert. Diese Aneignung vollzieht sich in der grafischen Analogie, die Privatisierungs- und Zentralisierungsmechanismen, die seit dem Web 2.0 immer mehr zum Vorschein gekommen sind. Ob mexikanischer Tag der Toten, chinesisches Neujahr, Geburtstag von Mark Twain oder die deutsche Einheit thematisiert werden, die gesamte Erdgeschichte erhält eine Google-Imprimatur. Die Mashup-Kultur, das Sampling, wird hier von der zentralen Kommandostelle kognitiver Gleichschaltung in Miniatura vorangetrieben. Unzählige lokalspezifische Anpassungen an eine Universalästhetik, die sich als globales Gehorsam verstehen lässt. Das erklärte Ziel war, eine universelle, einfache, zuverlässige Suchmaschine zu bauen. Zitat: alle Informationen der Welt zu ordnen und sie universal zugänglich zu machen und dadurch nützlich zu machen. Ende Zitat. Das Online-Geschäft hat den Einstiegsoptimismus überholt. Es wurden viele neue Dienste ersonnen. Maps, Google Mail, Google Chrome, Google Books, soziale Netzwerke und vieles mehr. Alle diese Weltbezüge und gesellschaftlichen Zusammenhänge laufen immer noch unter dem Ursprungskonzept eine totale Informationsordnung zu schaffen. Ist das Geschäftsmodell überholt, wie viele Kommentatoren dazu behaupten? Oder zeigt sich hier anhand einer technischen Veritas womöglich ein anthropologischer Grundsatz, der zwar allgemein wirksam, aber systematisch übersehen worden ist? Alphabet & Company, so heißt der Mutterkonzern, der all diese Dienstleistungen seit 2015 umfasst. Und wieder wird zwingend der Spieltrieb hervorgehoben. In dieser anthropologischen Großveranstaltung werden quasi beiläufig diese verstreuten Holzspielblöcke platziert, sodass der unschuldige Wissensdrang eines neugierigen Kindes ungeschmälert im Vordergrund steht. Eine weitere Auffälligkeit der Google-Suchleiste ist der Knopf I'm Feeling Lucky. Er gehörte bis 2010 zur Standardausstellung des ansonsten so konsequent minimalistisch gehaltenen Dialogfensters. Heute kann man ihn zwar noch einschalten, aber er erfüllt das Versprechen nicht mehr. Dieser Knopf führte früher nämlich zu genau einem Hit als Antwort auf die erstellte Frage. Dieser Wurfpfeil der Problemlösung ins Schwarze zu treffen, damit hatte sich Google eine Herausforderung gestellt und sie hatte dem Nutzer auch ein Angebot gemacht. Weil durch diese einmalige Antwort auf die Suchfrage wurde mit über diesen Suchweg keine Werbung eingeschaltet. Also es war ein Stück der ursprünglichen motivierenden Ideen und der Ideale des Gründerpaars dort noch verkörpert. Minimalismus, die einfache, selbsterklärende Nutzerschaltfläche, machte die Einmaligkeit von Google gegenüber anderen Suchfunktionen der Zeit aus. Der implizierte Nutzer avancierte zum konstitutiven Vorbild für die grafische Ausgestaltung der Websphäre. Google-Nutzer würden in Zukunft die reibungslose Bedienungsmodalität der Google-Suchleiste in allen digitalen Geschäftsabwicklungen erwarten. Ein heuristisches Regelwerk diente den Google-Mitarbeitern als formbestimmende Maßgabe, um diesen ideellen Nutzer zu konstituieren. Es waren keine absoluten Regeln, sondern Annäherungswerte an einen ideellen Durchschnittsnutzer. Qualitätssicherung der Internet-Surf-Erfahrung stand im Vordergrund. Die Inhalte selbst mussten von den Webseitenbetreibern verantwortet werden. Die 10 heuristischen Grundsätze, die für Google bestimmend waren, lauteten: immer die Bedürfnisse des Nutzers im Blick haben, besser eine Sache richtig und wirklich richtig meistern, schnell ist immer besser als langsam, Demokratie im Netz funktioniert absolut, man muss nicht am Schreibtisch sitzen, um Fragen beantwortet zu bekommen, man kann reich werden, ohne faule Kompromisse einzugehen, es gibt immer mehr Informationen abzuschöpfen, die Nachfrage nach Informationen kennt keine Grenzen, man kann auch ohne Anzug seriöse Arbeit leisten und in weiser Vorwegnahme unseres neuen Präsidenten: great is not good enough, was so viel heißt wie großartig ist nicht gut genug. Das waren die bestimmten Maßgaben, innerhalb derer diese Nutzererfahrung ausgearbeitet wurde. Und als oberstes Gebot galt es, keine Redundanzen oder abwegige Funktionalitäten zuzulassen. Bei diesen strengen Maßgaben ist es also interessant, warum dieser zentral platzierte I feel lucky Knopf. Hinter diesem Wabon-Spiel verbürgte sich die ursprüngliche Sehnsucht nach einer werbefreien Informationsbörse. Google konnte getestet werden und weil nur eine Antwort in Anschlag kam, war diese Suchfunktion effektiv werbefrei. Eine Schar von randbeflügelten Internetpioniere freuten sich über diese Mini-Revolte gegen die eigenen Vorsätze. Ein bisschen marktstürmerisches Aufbegehren. Der Börsenwert schoss in die Höhe, als dieser Knopf nach langen firmeninternen Grabenkämpfen abgeschaltet wurde. Die Erinnerung an den Status, den es genoss, Der Ethos der Gegenkulturellen verwandelte sich in eine dekadente Ideologiekritik. Google erweiterte sein auf Silikon fußendes Produktspektrum um einen Gebrauchsartikel aus Latex. Bunte Kondome in kleinen Packungen mit dem Spruch "I'm feeling lucky" feiern die gewollte Pietätlosigkeit und einen kalifornischen Hedonismus. Ebenso stehen diese kleinen Geschenke für die verlorene Firmenunschuld. Seit 2001 gibt es auch Google Zeitgeist im Angebot. Das ist eine Übersicht der Suchanfragen und lässt sich passend zum Übergang zum zweiten Abschnitt dieses Vortrags gut ins Feld führen. Zeitgeist lässt sich nach Ländern und oder Themen wöchentlich, monatlich oder jährlich abonnieren. Was ich an dieser Folie aber besonders schätze, ist, dass Google sich selber nur bedingt googelt. Die Zeitgeist-Funktion ist auf der Google-Domäne beheimatet. Dem englischen Nutzer wird erklärt, dass Zeitgeist ein deutsches Wort ist, welches 1884 geprägt wurde. Lustigerweise muss man Zeitgeist nur googeln, um eine andere Information zu erhalten, dass das Wort nämlich bereits 1769 von Herder eingeführt worden ist und mit der Französischen Revolution zum schillernden Begriff schon aufstieg. Mit der Aufklärung setzt eine epistemische Wende ein. In der Zeit um Descartes und Kant wird die Fantasie eines umfassenden, geordneten Wissensschatzes entwickelt. Aus diesem Wissen werden neue Menschen und ein neues menschliches Miteinander impliziert. Somit wird die Frage der Schnittstelle zwischen verschiedenen Wissensordnungen und Wissensträgern und Wissensbegierigen in den Vordergrund gerückt. Die Enzyklopädie von Diderot und D'Alembert mit vielen Bildern versehen, war eine eingehende Auseinandersetzung mit diesem Thema. Kant führte die Dialektik ein, das Arbeiten mittels paradoxalen Begriffen und Zusammenhängen. Dialektik aus der Antike, ein bekanntes rhetorisches Instrument, dient der Wahrheitsfindung. Techne, die Kunst der Unterredung, Techniken der Gesprächsführung. Seit dem 18. Jahrhundert kommt die Bedeutung der Lehre von Gegensätzen noch hinzu. Mit Kant wurde die Dialektik auch ein Werkzeug der Wirklichkeitsgestaltung. Dadurch thematisierte Kant das Problem der Schnittfläche mit umfassender Gründlichkeit. Es ging ihm immer um das Interface, einzelne allgemeine Sinnlichkeit, Verstand, Partikularität, Universalität, das Empirische und das Transzendente, Endliches und Unendliches. Diese können nie wirklich in Einklang gebracht werden. Eine Harmonisierung findet nicht statt. Nach Habermas handelt es sich bei Kants Überlegung um eine Theorie des kommunikativen Handelns. Die Paradoxien bleiben bei Kant unvereinbar. Dennoch scheinen sie in der Wirklichkeit zu interagieren. Das ist einfach der Fall. Und wie dieses dynamische Wechselspiel miteinander gelingen kann, das untersucht er in seinen drei Kritiken. Die berühmten Fragen lauten: Was kann ich wissen? Was soll ich tun? Was darf ich hoffen? Und die vierte Frage: Was ist der Mensch? Jedes dieser Fragen beleuchtet eine Schnittfläche und problematisiert die Erscheinungsform einer produktiven Widersprüchlichkeit. Was kann ich wissen? Mensch und Wissen müssen zusammengeführt werden. Was soll ich tun? Mensch und Mitmensch müssen irgendwie miteinander verhandeln können. Was darf ich hoffen? Mensch und Freiheit ist das Problem. Was ist der Mensch? Seelenvermögen und eine anthropomorphe Subjektivität sind irgendwie zusammenzudenken. Die Nähe zur Aktualität der Interface-Gestaltung kommt nicht von ungefähr oder weil ich hier auf Biegen und Brechen mein Thema platzieren möchte. In der Gelehrtenrepublik des 18. Jahrhunderts war von der Frage des Verhältnisses von natürlicher und künstlicher Intelligenz die Gelehrten bereits ergriffen. Sie verstanden genau dieses Verhältnis als Schlüsselproblem einer menschlichen Emanzipation durch Bildung. In den nächsten Bildern fasse ich kurz eine Studie zusammen, die von Simon Schaffer, dem britischen Wissenschaftsforscher an der Cambridge Universität, veröffentlicht wurde. Der Aufsatz heißt Enlightened Automata. Und dort zeigt er, wie Kants legendärer Aufsatz Was ist Aufklärung in einer wissenschaftlichen Debatte zu verstehen ist und einzuordnen ist, die für uns sehr aktuell anmutet. Was ist Aufklärung erschien in der Berlinischen Monatsschrift. Die Autoren, die in diesen Bändern erschienen, waren wenige. Sie wussten voneinander, sie kannten einander, sie verkehrten miteinander, sie standen im Briefverkehr. Das heißt, ein Aufsatz, der dort erschien, war schon nicht als Einzelthema aufgeführt, sondern das waren komponierte Themen, die dort vorgestellt worden sind. Und in genau dem Band, in dem Was ist Aufklärung erschienen ist, wird eine weitere Abhandlung veröffentlicht, das Schreiben über die Cambridge'schen Schachspiel- und Redenmaschinen. In diesem Aufsatz geht es um diese berühmte Figur des Schachtürken, ein Automat, der eingeführt wurde, der die Königshäuser Europas bereiste und eine große Sensation auslöste, weil dieser Automat scheinbar Schach spielen konnte. Und er konnte es mit dem Publikum aufnehmen und hat oft gewonnen. Und das konnte man sich nicht erklären. Campbellin, der Besitzer, der Eigentümer dieses Automats, hat natürlich demonstriert, den Kasten aufgemacht, da war niemand. Das ist alles reine Maschinerie, die da zu sehen ist und damit zu Beweis stellen wollen, wie dieser Automat von sich aus intelligente Züge vollziehen kann. Die Gegenposition, die Skeptiker, die sagten, also das glauben wir nicht, wir wissen zwar nicht, wie dieser Trick vollbracht wird, aber irgendwie ist da ein Mensch versteckt, der spielt Schach und das Ganze ist ein Trick. Diese Debatte geht hin und her und wird in dem Berlinischen Monatsschrift ausgetragen. Der Schachtürke begleitet unsere digitale Erinnerung in Form von einer Dienstleistung, die über Amazon angeboten werden. Hier werden Human Intelligent Tasks, da kann man sich als Arbeitgeber oder als Arbeitnehmer anbieten und muss bestimmte Reaktionen am Computer vollziehen, die nur über menschliche, natürliche Intelligenz zu vollziehen sind. Für diese Leistung steht der Cambridge'sche Automat als Ahnenvater, also für diese über Amazon betriebene Leistung. Die Kognition ist hier zur Serienware verarbeitet. Die menschliche Kognition bildet eine Masse austauschbarer Reaktionsurteile. Und damit wäre Kants Standpunkt, den er in dieser Debatte eingenommen hat, per negationem bestätigt. In Was ist Aufklärung erklärt Kant nämlich das gesamte Problembewusstsein für verfehlt. Also diese Debatte mit den Bildern der Schachtürke, einmal ist es ein leerer Kasten und der Automat spielt, im anderen Fall ist es ein Trick und da ist jemand verborgen. Und die ganze Debatte fokussiert sich auf diesen Automaten, an diese verkörperte, individuelle, vermenschlichte, künstliche Intelligenz. Und Kant sagt, diese ganze Debatte ist irreführend. Die Formen der Intelligenz, die ihn interessieren, sind prozessual. Sie sind dialogisch, sie sind interaktiv. Sie finden in institutionalisierter Form statt. Sie haben keine Figur, menschenförmige Gestalt, die sich als türkischer Fremdländer oder sonst wie verstanden werden sollen. Sondern wir müssen eine ganz andere Form der Ideenbildung über Verstandestätigkeit voraussetzen. Die Tischgesellschaft ist an anderer Stelle in der Anthropologie ein sprechendes Bild dafür, wie diese prozessuale Intelligenz gedacht wird. Weil in der Tischgesellschaft das Gespräch miteinander, das Essen miteinander dazu führt, dass alle in seelischer Nahrung bereichert und in konkreter körperlicher Verdauungstätigkeit gestärkt, weil sie miteinander gut geredet, gut gelacht und beim Lachen bewegen sich die Gedärme und man verdaut umso besser. Hier ist ein funktionierender Körper, der aus mehreren Personen besteht und der exemplarisch ist für die Art und Weise, wie Kant den Verstandesbegriff erweitert wissen möchte. Er hat dieses sehr berühmte Zitat, das auch auf seinem Grabstein steht, und wir müssten schauen, ob wir in der Diskussion darauf zurückkommen. Aber was an diesem Zitat sehr auffällig ist, ist, dass er die Grenzen des eingekapselten, beschränkten, atomaren Subjekts sprengt mit dem Terminus Gemüt. Er führt Gemüt ein, um eine Kategorie mentaler, kognitiver Verbundenheit zu thematisieren, die sich von dieser Personenförmigkeit aller Fragen menschlicher und künstlicher Intelligenz befreien kann. Die sammelnden Begriffe, die Kernbegrifflichkeit, die ich versuche hier zu thematisieren, ist, wie wir dieses allgemeine Denken an den in der vernetzten Gerätewelt, wie wir die denken können. Und dafür gibt es ja schon bestehende Angebote. Das Digital Commons ist die technische Apparatur, die installiert worden ist, die urheberrechtlich geschützt wird, die mit Ideen der freien Internetnutzung mit sehr großen Hoffnungen verbunden war und jetzt auch die Befürchtungen und Gefahren dieser ganzen privaten Verteilung der Eigentumsrechte dort, ja, diese noch stattfindende Debatte sich daran entfacht hat. Also die Digital Commons thematisiert das Gemeinsame der Technik und der Infrastrukturen, auf die wir angewiesen sind. Die Creative Commons geht einen anderen Weg und thematisiert die Kulturgüter, die als das Allgemeine, das Gemeinsame zu denken sind. Und diese Kulturgüter, die über öffentliche Institutionen zugänglich waren und die über diese privatisierte Infrastruktur allmählich schleichend Privatisierungsprozessen unterliegen. Und dann wurde hier in den Creative Commons verschiedene Lizenzformen entwickelt, wie man innerhalb der digitalen Vertriebssysteme trotzdem noch für eine gewisse Freizügigkeit und Tauschbarkeit kulturellen Gemeinguts sorgen kann. Und wenn wir an Kant zurückgehen und überlegen, was er versucht hat zu fokussieren, dann war es tatsächlich so etwas wie ein Cognitive Commons. Diese Cognitive Commons besagt, dass das, was unsere Verstandestätigkeit möglich macht, die Bedingung der Möglichkeit unserer Verstandesleistungen, ist von kollektiven Ressourcen abhängig, wie Sprache, wie Kultur, wie die Architektur der gebauten gemeinschaftlichen Lebensweisen, in denen wir stehen. Also das ist sehr, sehr vielschichtig, aber es gibt die Verstandeswesen treten als Allgemeinheit auf und Individuen partizipieren daran als Nutzer. Und man muss mit diesem allgemeinen Gut der Cognitive Commons so umgehen, dass die individuellen Nutzer nicht letztlich daran reduziert werden. Und wie werden sie reduziert? Sie werden reduziert, weil das, was bisher den Cognitive Commons innewohnte, war, dass es die Idee des Subjekts als Individuum zwar gibt, wir erleben uns so und diese Idee, diese Illusion, wie Kant setzt, sagt, ist für das empirische Subjekt bestimmend. Aber in der gelebten Wirklichkeit finden viele Interaktionen statt, eine große Wechselwirkung an Miteinander, die sich nicht in diesen individualisierten, atomarisierten Subjektform vollzieht. Und das ändert sich tatsächlich in einer Situation, in der der Nutzer an Smart-Technologien eingebunden wird in Prozesse, die in der Software redet man von Lock-in, wo bestimmte Zusammenhänge in die Programmcodierung eingebaut sind und sich das individualisierte Subjekt, der Nutzer, plötzlich fixiert sieht, auf eine Art und Weise fixiert sieht, die diese Gedanken einer Cognitive Commons zuwiderläuft und damit ein gefährlicher Prozess der Vereinzelung und der Verkümmerung der möglichen kognitiven Commons droht. Eine weitere Gegensätzlichkeit, die zwischen dem Individuum und dem Allgemeinen zu bewältigen ist, ist die Begrenztheit, die Sterblichkeit des Individuums und die Universalität, die Zeitlosigkeit, die es denken kann und denken muss. Und wie ein begrenztes Wesen eine unbegrenzte Verstandestätigkeit überhaupt imaginär erfassen soll, damit hat sich Kant sehr eingehend beschäftigt. Und diese Frage bleibt in der weiteren Ideengeschichte im 19. Jahrhundert sehr brisant. Und sie nimmt nicht nur Formen einer kulturtheoretischen Debatte, sondern ich habe hier dieses Zitat mitgebracht, um nur ganz kurz anklingen zu lassen, wie der Mathematiker David Hilbert, der das Entscheidungsproblem formuliert hat. Das Entscheidungsproblem fragt danach, ob es möglich ist, einen Algorithmus zu bauen, dass jede Form von logischer Behauptung auf seine Richtigkeit in allen Fällen prüfen kann. Das ist das Entscheidungsproblem. David Hilbert, der Mathematiker, möchte einen solchen Algorithmus einfordern. Die Antwort darauf wird von Alan Turing erbracht, in der Form der Turing-Maschine. Und er zeigt, dass das nicht möglich ist. Aber im Zuge dieser Beweisführung wird die Turing-Maschine theoretisch konzipiert und das ist dann die Grundlage für das Konstruieren der modernen Rechner. Und David Hilbert, der dieses Entscheidungsproblem in den Raum gestellt hat, das die Denkbewegung zum Computer hin vorangetrieben hat, schreibt auch über das Unendliche, weil das Unendliche ist letztlich ein Teil des Problems, das von dem Entscheidungsproblem thematisiert wird. Und das tut er genau wieder mit diesem Begriff des Gemüts, weil in dem Gemüt sich diese Widersprüchlichkeit der Begrenztheit und der Unbegrenztheit so dramatisch gestellt haben. Das heißt, die Probleme, die anthropologischen Probleme, werden als in ihrer technischen Weiterung verstanden. Ich werde jetzt nur ganz kurz durchschreiten, dass zu der Gestaltung der Nutzeroberfläche, der Graphical User Interface, dass sich das im Anfang des 20. Jahrhunderts als ein ästhetisches Problem dargestellt, für das es ästhetische Lösungen geben müsste. Und ein Bibliothekar aus Berlin hat sich dieser Frage eingehend gewidmet. Er arbeitete an der Preußischen Kulturbibliothek, Kunstbibliothek, war ein Jude, musste fliehen und hat das ganze Konzept eines kommerziellen Wissensarchivs mit nach Amerika exportiert und wurde dort damit sehr erfolgreich. Dieses Archiv heißt Batman Archive und er hat das Konzept des Archivs als Buch publiziert und damit die Idee der Suchmaschine ästhetisch implementiert. Er stellt sich dann die Suchmaschine gleich zu Anfang vor wie ein Mönch aus dem 16. Jahrhundert, der hier am Buch seine Informationen zu bewältigen sucht. An der Seite ein Indexsystem, in dem Worte und Bilder zueinander in Bezug gesetzt werden, weil genau das wird die entscheidende Qualität der ästhetischen Suchfunktionen sein, dass sie mit Wort- und Bildsymbolen gleichzeitig agieren können. In der nächsten Seite stellt er vor, wie tatsächlich sein visuelles Archiv jetzt in diesem Buch angedacht zu verstehen ist. Und was daran so interessant ist, ist, dass nicht nur die ganze Idee von Verweissystemen zwischen Worten und Bildern in grafischen Collagen vorgestellt werden, sondern er erkennt schon, dass diese Frage der Schnittfläche Mensch-Maschine mittels Symbolen, Bildern und Worten, dass das über das Buch, über den Text, über die Grafik hinausgehen wird. Deswegen hat er genau die Seite ausgesucht, in der akustische Schnittflächen thematisiert werden. Also wie spreche ich mit meinem Computer, um eine Antwort zu erhalten? Also er denkt schon über die Textvermittlung hinweg, das ist 1966 erschienen. Hier ist der ganze historische Werdegang als ein großes Riesenrad ähnlich diesem Wissensgerät des Mönchs vorgestellt. Und an der anderen Seite sehen Sie verschiedene Bilder zu dem Globus und der Globalität der Entwicklungen, die ihn beschäftigen. Also ein sehr weitsichtiges Komplex. Und an dieser Seite ist die Inszenierung des Theaters. Und mit dem Theater, wenn man das genauer studieren möchte, ist das Graphical User Interface, das sich mit den Metaphern des Kürzels WIMP, also Windows Index Menu Pointer, die ganze Grundschematik, in der wir uns über den Bildschirm mit dem Rechner verständigen, hier an Pointers und Menus und die Indexierung der verschiedenen Teile und das Ganze in Fenstern organisiert, bereits vorgedacht und vorgestellt. Diese Schnittfläche musste bewältigt werden, damit aus den Großrechnern, die nur von Experten bewältigt werden konnte, der Personal Computer als Massenware überhaupt in Umlauf kommen konnte. Steve Jobs, der Idee, die IBM verfolgte, mit den Großrechnern den Stinkefinger zeigt. Steve Jobs und Bill Gates haben miteinander am Anfang, als der Personal Computer noch nicht existent war, kooperiert, sehr eng zusammengearbeitet. Sie hatten ganz ähnliche Ideen zu der Art und Weise, wie diese Nutzeroberfläche, wie wichtig sie ist, und haben auch miteinander zusammengearbeitet, wie sie ausgestaltet werden könnte. Und sie haben beide sich sehr intensiv mit der Philosophie von Otto Bettmann und diesem Bettmann-Archiv auseinandergesetzt, bis hin, dass Bill Gates die ganze Sammlung gekauft hat, weil sie so eng an seinem Programm, an seinem Windows-Programm assoziiert war und ja, das sozusagen die Vorgeschichte seines eigenen Produkts in Microsoft gewesen ist. Ich komme nur kurz zum Schluss. Wir hatten das Spiel immer wieder thematisiert und den Spieltrieb. Und was ich versucht habe, Ihnen vorzustellen, ist, wie wir mittels der Google-Zeitkapsel den Startpunkt der künstlichen Intelligenzforschung von den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts in die 80er Jahre des 18. Jahrhunderts zurückverlegen können und damit den Schauplatz der Ereignisse von der Westküste an Nordamerikas bis zur weiten Ebene des mitteleuropäischen Kontinents dadurch erweitern. Das Interface ist die zum Ding gewordene Dialektik von Mensch und Maschine, die aus dieser Tradition zu erklären ist. Und die Forschungsmethode, die hier angewendet wird, also die ich versucht habe, hier nur in Ergebnissen vorzustellen, ist eine, die genau diese heuristischen Konzepte, die Heuristik, die als Bedingung des idealen Nutzers, wie die Nutzererfahrung konzipiert sein soll bei Google, dafür stehen Heuristiken. Sie sind nicht absolute Regeln, sie sind so Anpassungsregeln. Und dass genau mit solchen Begriffen in der Sprache, in der kulturellen Übersetzung, solche heuristischen Prinzipien sehr oft mitwirken, dass in Sprache zum Beispiel eine unglaublich geschmeidige Übersetzung zwischen Sprachen stattfindet, also eine gelingende Schnittfläche, wobei zum Teil ganz unterschiedliche Konzepte aufeinander abgebildet werden, die überhaupt nicht das Gleiche bedeuten und trotzdem gelingt das. Und um solche merkwürdigen, widersprüchlichen und doch gelingenden, anthropologisch wirksamen, produktiven Momente herauszuarbeiten, kann man diese heuristische Arbeit, die aus dem Programmieren und Codieren bekannt ist, auch in kulturwissenschaftlicher Absicht verwenden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Cherise von Xylander erinnerte uns an die Anfänge von Google, man glaubt's kaum, im 18. Jahrhundert, und an das Spielerische hinter dieser Idee. Angeboten haben wir euch einen Ausschnitt aus der Ringvorlesung Technik und Spiel des Wintersemesters 2017/18 an der BTU Cottbus-Senftenberg.
Deutschlandfunk Nova, Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.